Guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 646. Und heute mit mir im Podcast ist der Markus. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Markus, eine Folge mit dir, auf die ich mich sehr lange gefreut habe. Und zwar, wenn es eine Person gibt, die die ansteckendste und lustigste Lache in der ganzen Spielebranche hat, dann bist das auf jeden Fall du. Und was gäbe es Besseres, als dich mit ansteckender Lache und immer gut gelaunt in einem Frühstückspodcast einzuladen, weil da startet man doch gleich gut gelaunt und fröhlich in den Tag.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe eine ansteckende Lache. Muss auch so sein, denn ich habe sonst quasi nichts zu bieten in so audiovisuellen Medien. Ich habe eher so ein Zeitschriftengesicht und auch eher eine Zeitschriftenstimme, wenn ich ehrlich bin. Und da hilft mir das Lachen immer ganz, ganz gut weiter. Aber okay. Ja, nun,
Zeitschriftengesicht.
Freut mich sehr, dass du dich schon lange auf mich freust. Bin ich ganz rot geworden. Sieht man jetzt leider nicht, aber.
Ja, du kannst ja ein Bild machen, dann stellen wir das in den Podcast-Post mit dazu. Aber. Ja, genau. Aber stell dich doch noch mal vor. Du bist das erste Mal bei uns zu Gast. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wer du bist, kurzer Abriss. Was machst du? Wer bist du?
Gut, also ich heiße Markus Schwertl, wer mich nicht kennt. Ich bin seit ungefähr 13 Jahren im Geschäft. Also ich habe im April 2000 angefangen bei der GameStar damals als Trainee. War vorher ein bisschen planlos, habe Bankkaufmann gelernt, habe ein bisschen studiert, Wirtschaftspädagogik. Habe das dann aber abgebrochen, als ich den Job bei der GameStar bekommen habe. War daran ziemlich glücklich, natürlich, klar, wenn man so einen Job kriegt, ist man immer glücklich, war dann Redakteur, leitender Redakteur, bin dann aber zur GamePro gewechselt, habe dann meiner heimlichen Konsolenleidenschaft frönen können als stellvertretender Chefredakteur und dann ein Jahr später als Chefredakteur dann auch, habe das gemacht bis zum März 2011 und habe dann gewechselt ins Mobile-Ressort. Also wir haben gemerkt, dieses Mobile-Thema wird immer wichtiger und wir haben keinen, der da so richtig drauf sitzt. Und wenn das immer nur jemand nebenbei macht, dann wird das vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wir brauchen jemanden, der sich für das Thema interessiert und der dann nichts anderes tut. Und das mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren. Das heißt, ich kümmere mich um alle unsere Apps, die wir so haben, auf Smartphones und iPads und dergleichen mehr. Und schaue mir natürlich auch ganz genau an, was im Mobile-Markt so passiert. Also vor allem auch bei Spiele-Apps und auch sonst so bei Hardware. Tja, und das mache ich den ganzen Tag.
Okay, testest du dann wirklich auch aktiv noch was? Also das jetzt Mobile Games, weil das wird ja immer wichtiger.
Ich habe mir halt wie immer das Privileg des Chefs, dass man sich so ein bisschen aussuchen kann, was man testet und was nicht. Und natürlich ist es so, das XD Angry Birds Star Wars, das überlasse ich gerne einem freien Autor. Wenn aber dann jetzt zum Beispiel Mass Effect Infiltrator kommt, dann schaue ich mir das schon ganz gern selber an. Natürlich auch ein bisschen so mit dem Hintergrund, man will es einordnen, man kennt die große Marke und man will vielleicht auch ein vernünftiges Video dazu machen und das kann man in der Redaktion besser, als wenn man es extern irgendwo macht, trotz meiner Stimme. Und ja, und deshalb pick ich mir schon immer ein bisschen so die Titel raus, also eben Batman war so ein Ding, Infinity Blade, jetzt aber zum Beispiel GTA Vice City, das Remake, das hat der Kai Schmidt gemacht. Aber eben auch in-house, weil es ein wichtiger, großer Titel ist.
Ja. Aber jetzt sagst du, das Privileg des Chefredakteurs, dass man sich die Kirschen quasi von der Torte pickt. aber ist es nicht manchmal so, dass man vielleicht sogar sagen würde, also das würde ich jetzt lieber in Ruhe zu Hause spielen, ohne dass jetzt unter dem Druck, dass ich da noch einen Test drüber schreiben muss, dass ich möglicherweise unter Zeitdruck stehe, weil ich es bis zu einem gewissen Datum eben, muss ich genug gesehen haben von dem Spiel, um einen kompetenten Test drüber zu schreiben. Also wäre es nicht eher andersrum, dass man eigentlich als Chef sich das aussucht, wo man Lust drauf hat und das dann privat spielt und eher so das andere Zeug nebenher macht?
Ja gut, aber manche Sachen müssen ja gemacht werden und sie müssen super gemacht werden. Einer meiner größten Tests damals, noch zu GamePro-Zeiten, war zum Beispiel Red Dead Redemption. Da wusste ich halt, das muss passen, weil es ist ein wichtiger Titel und ich war auch richtig, richtig scharf drauf. Ich wollte das unbedingt sofort jetzt spielen und konnte da nicht warten und habe es dann tatsächlich auch zweimal gespielt, einmal für den Test und dann daheim in Ruhe nochmal. Aber was du so sagst, ist natürlich total richtig. Also ich genieße das jetzt, wo ich diesen Abgabestress und diesen Embargo-Zeitdruck und so nicht mehr habe, so richtig Spiele dann zu spielen, wenn ich Zeit dafür habe. Also ich habe jetzt im Sommer zum Beispiel fast ein Jahr, nachdem es rauskam, Driver San Francisco endlich gespielt. Und es war auch da noch ein super Spiel. Und ich habe es richtig genossen, mir dafür Zeit nehmen zu können. Und deshalb höre ich mir jetzt auch ehrlich gesagt selten solche Podcasts an, weil in Far Cry zum Beispiel, ihr spoilert mir zu viel. Ich fange jetzt erst mit dem Spiel an und ihr seid alle schon fertig. Was soll denn das? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man muss aufpassen, was man sich pickt. Und es ist toll, wenn man nicht mehr gezwungen ist, Sachen zu spielen, sondern wirklich in Ruhe seinem Hobby frönen kann.
Okay, ja, wir haben die Kritik verstanden und werden versuchen, künftig weniger zu spoilern. Also
Ja, geht
das,
schon.
ja, aber es stimmt, der Far Cry, da haben ja auch andere dann sich schon beschwert, deswegen, dass da relativ viel schon verraten wurde. Und wir haben, manchmal ist es eben so, da redet man sich in Rage und dann plaudert man vielleicht das ein oder andere aus, was man dann vielleicht doch nicht erzählen wollte.
Oh, ich weiß, wie das ist, natürlich.
Aber ja, genau, und du bist jetzt auch in deiner Position ja irgendwie verantwortlich für das Ganze, so alles, was auf iPad geht, also zum Beispiel auch diese neue iPad-App. Ist es denn, wie muss man sich das vorstellen? Also, weil der Moses von der G, der ja dann eben im besagten Far Cry-Podcast zu Gast war, der hat eben gesagt, ja, die Leute denken dann, ja, man nimmt eben das Heft und klatscht das einfach aufs iPad-Format und wird das schon passen. Oder andersrum, man nimmt eben einfach die App und ja, schickt die in die Druckerei und dann werden die schon ein tolles Heft draus machen. Aber so einfach ist es dann doch nicht, oder?
Nee, ist es nicht. Also wir hatten ja gleich zu Beginn, als das iPad damals rauskam, 2010, waren wir mit die Ersten, die eine iPad-App hatten. Und das war aber damals halt ein besserer PDF-Reader. Und das ist natürlich so, das war damals okay, weil man kannte es ja nicht besser. Und man hat dann schon gemerkt, so nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren, cool ist es nicht, vor allem wenn du halt links und rechts andere Magazine siehst, die das vernünftiger machen, vor allem aus den USA. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir machen dann unsere GameStar-App und jetzt auch kürzlich eben die GamePro richtig neu und richtig aufwendig. Und das ist natürlich dann mehr Arbeit. Also das ist so, kann ja ein bisschen aus dem Ablauf erzählen, wie es funktioniert. Wir machen das Ding fertig in der Redaktion im Layout und schicken dann die ganzen Daten nach Berlin zu den netten Kollegen von Console Labs, die das Ding umbauen fürs iPad. Und die haben auch das ganze Design gemacht, klar in Zusammenarbeit mit uns, auch mit engen Guidelines, weil du brauchst natürlich CI-Richtlinien und sowas. Aber die bauen dann innerhalb von 4 Tagen diese GameStar-App zusammen. Die wird oft noch ein bisschen aufgebrezelt. Also es gibt ja irgendwelche interaktiven Elemente, Screenshot-Galerien zum Durchwischen, Karten, wo du draufklickst und dergleichen mehr. Aber das machen die alle selber. Und dann ist das Ding gleichzeitig mit der Printausgabe bei den Abonnenten. Und es ist tatsächlich so, es ist kein Knopf, wo du draufdrückst und dann kommt halt da die InDesign-Datei auf dem iPad raus, das ist wirklich echte Layout- und Designarbeit und relativ aufwendig, ja.
Ja, das glaube ich. Jetzt muss ich aber natürlich die unangenehme Frage stellen: Was liest du denn? Also liest du die iPad-Version oder bist du tatsächlich noch ein Print-Anhänger?
Ist tatsächlich so, ich lese die iPad-Version einfach auch zwangsweise, weil ich die natürlich auch gegenlese, logischerweise, klar. Und ich bin tatsächlich so, ich habe die Print-Ausgabe meistens schon da liegen, wenn ich die iPad-Ausgabe gegenlese, aber ich schaue die Print-Ausgabe nicht mehr an. Die habe ich dann eher so zu Archivzwecken bei mir auf dem Schreibtisch und dann auch daheim im Regal. Aber ich lese tatsächlich dann auf dem iPad. Einfach auch, weil es bequemer ist. Ich kann direkt auf die Videos drauf tippen, zum Beispiel. Es ist einfach kürzer und schneller und ich schleppe vor allem nicht so viel Papier mit mir rum. Also ich bin tatsächlich schon, ich merke es an mir selber und mich wundert, dass ich so geworden bin, ein ziemlich digitaler Mensch. Ich mag keine Datenträger mehr so richtig.
Das stimmt, ja. Also ich verstehe, was du meinst, weil gerade mit dem iPad ist es ja auch oft so, ich habe dann auch Sachen da drauf, die ich lesen kann. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, dann ist es einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ach, im Zweifelsfall kannst du ja auch noch da was lesen. So. Aber du hast auch noch irgendwie zwei, drei Spiele drauf, wo du auch noch weiterspielen könntest. Also allein einfach dieses Gefühl der massiven Auswahl an Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten, die jetzt ein und natürlich auch ein Android-Tablet. Wir sind jetzt sehr Apple fixiert, müssen
Entschuldigung,
wir natürlich
ja. Was ist
betonen.
mit Android? Erst die Kommentarzeile.
Genau. Also das heißt aber einfach diese Möglichkeit, dass man da große Auswahl hat, wenn man irgendwo, man ist geschäftlich für ein paar Tage unterwegs und muss eben nicht sich überlegen, okay, ich nehme ein Buch mit, ich nehme mir mein DS mit und dann die und die Spiele und ich nehme noch das mit, damit ich noch irgendwie hier eine Zeitschrift lesen kann, sondern man hat einfach ein Gerät dabei und da ist alles drauf und viel mehr, als man in der kurzen Zeit, die man dann zur Verfügung hat, konsumieren könnte.
Ist natürlich auch total gefährlich, weil ich hatte jetzt ein Jahr lang ein New Yorker Abo, weil ich mir dachte, hey, ich als Intellektueller lese den New Yorker, cool, abonniert, ist relativ billig auf dem iPad und habe halt, wenn es hochkommt, 2 Ausgaben gelesen von den 52 oder was, die ich bekommen habe. Aber nun, ich habe es auf dem iPad, ne?
Das ist immer die Illusion, der man sich hingibt, dass wenn man irgendwie Geräte hat, dass man das auch mehr nutzen würde. Das ist wie wenn man sich ein Kindle kauft, dass man dann der Annahme erliegt, man würde deswegen dann mehr lesen. So, man
Oh, das
liest.
habe ich aber gemacht tatsächlich. Der
Echt?
Kindle hat mich das Lesen wieder gelehrt.
Okay.
Also, das schon, ja.
Ah, okay, dann bist du ein Ausnahmefall, weil ich würde jetzt gerade so le sagen, Leute, die vorher viel gelesen haben, die werden auch mit dem Kindle viel lesen und Leute, die vorher nichts gelesen haben, die werden jetzt auch im Kindle nicht die großen Reader.
Ja,
Aber
bei mir
es
war es so, bei mir war dann das ganze, die Umstandskramerei mit Büchern, dass du eine schwere Tasche hast, wenn du in der U-Bahn lesen willst und dass du im Urlaub eine extra Tasche hast für die vierköpfige Familie, wo die Bücher dafür drin sind und sowas, das fällt da ja alles weg. und dann wird es wieder deutlich einfacher und du hast auch viel kürzeren Zugang. Ich höre im Radio in der Kulturwelt auf Bayern 2 eine Rezension zu einem Buch und zwei Tipps später habe ich es in der Hand. Das ist natürlich super.
Das ist ein Vorteil, ja, absolut. Genau, und wen könnte man zu unserem heutigen Thema, damit wir mal jetzt mal versuchen, eine geschickte Überleitung zu finden, besser befragen als dich, als wenn du dich schon selbst als elektronischen, digitalen Tablet-Menschen bezeichnest. Und zwar, wir wollen über die Baldur's Gate oder Baldur's Gate, wie man ja hierzulande auch sagen würde, Enhanced Edition sprechen. Das ist das erste Baldur's Gate, ein bisschen erweitert, für PCs schon ein bisschen länger draußen, richtig?
Ja, aber auch noch nicht so lange. Ich glaube, erst eine Woche oder zwei oder sowas. Also ich habe die Kollegen bei der GameStar eben das auch jetzt aktuell die Tage immer spielen sehen. Die haben auch dann auf die Tablet-Variante gewartet. Aber so alt ist es noch nicht.
Okay, also die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist jetzt die iOS-Version. Und diesmal ist es, glaube ich, wirklich nur iOS. Also Android soll irgendwann in ferner Zukunft noch kommen. Ist am 7., glaube ich, rausgekommen. Jetzt 7. Dezember. Also jetzt wirklich gerade erst letzte Woche. Und ja, sehr interessant. Ich habe jetzt, was ich so über Twitter und so ein bisschen mitbekommen habe, gehört, dass die meisten Leute alle gesagt haben, boah, also eine Stunde und dann habe ich es aufgehört. Und das waren schon die Leute, die lang gespielt haben. Also.
Ja, man muss natürlich sehen, es ist ein dickes, fettes Rollenspiel und kein Mobile-Spiel per se. Man kennt ja jeder, was macht gutes Mobile-Spiel aus? Pick up and play, 30 Sekunden, kurze Bursts von Spielen und dann wieder weglegen, weil der Bus kommt oder sowas. Und das kannst du bei Baldur's Gate schon mal komplett vergessen. Denn du musst dich halt hinsetzen und musst wahnsinnig viel lesen, denn es gibt natürlich Text, es ist ein Rollenspiel. Der ist noch dazu nur in Englisch. Das ist man auch nicht mehr so richtig gewohnt, dass Sachen einfach nicht lokalisiert werden. Und das Ganze ist halt nicht unbedingt ein typisches iPad-Spiel, sondern einfach wahnsinnig sperrig. Mhm. Was natürlich auch daran liegt, dass es einfach wahnsinnig alt ist. Ich habe es vorher überlegt, aber es war tatsächlich in diesem 1999, 2000 oder wann, als das neu war.
Dezember 1998.
98, ja.
Weiß ich natürlich auswendig, habe ich nicht vorher nachgeguckt.
Warum auch? Aber weiß, warum ich auf 99 komme, weil ich habe es nämlich zu der Zeit gespielt, als ich just meine Mathe-Klausuren schreiben musste im Studium, wo ich die ersten beiden Male komplett versemmelt habe, weil ich habe nicht gelernt, wieso Baldur's Gate. Gut.
Aber das müsste man tatsächlich mal, ob in solchen Studiengängen wie Mathe, Physik oder, also ich nenne es jetzt mal etwas die nerdigeren Studiengänge, ob man da tatsächlich anhand der Noten, müsste man mal eine Grafik dir feststellen, ob man da irgendwelche so Spiele-Release-Zyklen messen kann, wo man sagen kann, ah, okay, da kam dann irgendwie Diablo 2, dann gehen die Noten wieder runter im Sommersemester und wäre mal total interessant, ob man das, ob man da einen Zusammenhang messen könnte.
Bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren würde.
Ja, werden wir mal. Also, falls es einen Leser gibt, der irgendwie jetzt gerade vielleicht ein Thema sucht für eine Studienarbeit oder eine Uni-Abschlussarbeit oder sowas, dann mach doch mal das und sag uns Bescheid, was dabei rumgekommen ist.
Ich stelle mir jetzt schon die tollen Infographics vor, die man daraus machen kann. Das wird super.
Ja, und Handlungsanweisungen. Man braucht ja dann am Ende von so das Ziel von seiner Arbeit ist ja, dass man irgendwelche konkreten ableitet. So dieses, wie kann man das verhindern, dass ganze Generationen von zukünftigen Studenten ruiniert werden durch irgendwelche Spiele, die rauskommen?
Releases in die Semesterferien legen, da halten sich bestimmt alle dran.
Zum Beispiel, ja.
Super. Baldur's Gate, jetzt zurück. Genau, es ist ja ein altes Spiel und das merkt man einfach an allen Ecken und Enden. Es ist wahnsinnig umständlich zu bedienen. Allein das Inventory, die Touchsteuerung ist okay umgesetzt, aber es ist einfach, man ist es nicht mehr gewohnt, dass man da Gegenstände rumsuchen muss und identifizieren und diese ganzen Slots, wo dir nicht beschrieben wird, was sie denn machen und überhaupt die ganze Bedienung mit lauter Buttons links und rechts vom eigentlichen Spielscreen. Und du bist ja mit einer Party unterwegs, du musst halt wirklich mit so einem Gummiband alle Partymitglieder auswählen und dann erst den Bewegungsbefehl geben, denn sonst läuft halt nur der eine ausgewählte Held los. Es sind dann lauter so alte Bedienungsregel, die du einfach nicht mehr gewohnt bist heutzutage. Und das macht es halt extrem unhandlich. Mhm. Ne?
Ja, das verstehe ich. Aber ich kann mir trotzdem irgendwie nicht genau verstehen, wie das auf dem iPad funktionieren soll, weil gerade Baldur's Gate und also diese ganzen klassischen Rollenspiele sind ja sehr, sehr auf Maus und viel Geklicke und viel Maus-Geklicke.
Mausgefahre,
genau. Und das dann auf dem iPad ist doch extrem schwierig, weil man da eben einfach de facto auf diesem Touchpad natürlich nicht so leicht und so viel klicken kann, weil einem auch ja so ein bisschen das Feedback fehlt.
Ja, das haben sie ja ganz gut hinbekommen. Also gerade Bewegungsbefehle oder auch das Navigieren auf der Karte, das klappt schon ganz gut. Was manchmal Probleme macht, ist das Ansteuern von Türen, weil wenn du mit dem Mauszeiger halt genau auf die Tür klickst und dann gehen die rein, Das ist aber im Finger nicht ganz so einfach. Oder auch Kisten öffnen. Da muss immer erst schauen, geht jetzt das Inventarfenster von der Kiste auf oder habe ich wieder mal daneben getippt? Verdammt. Und das ist halt ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten kann man sich über die Touchsteuerung eigentlich gar nicht so beschweren. Das ist im Rahmen des Möglichen ganz gut geworden tatsächlich.
Okay, also an der Steuerung liegt es nicht. Oder also nicht nur. Aber
nicht nur, genau.
Glaubst du denn, dass das jetzt einfach ein grundsätzliches Problem ist, dass man einfach, also dass die Spiele weiter sich entwickelt haben, dass man als Spieler einfach älter geworden ist und sich an gewisse Konventionen gewöhnt hat, wo man früher noch drüber hinweggesehen hätte, wo man heute einfach sagt, na, das geht einfach nicht mehr. Nach so und so vielen Jahren bin ich einfach gewisse Komforts in Spielen gewohnt und deswegen kommt einem so ein Spiel dann rückblickend auch total altbacken und unhandlich vor.
Das ist ganz bestimmt so. Ich meine, es gibt ja diesen Spruch der alten Männer, früher hatten wir ja sonst nichts. Und genauso ist es halt. Früher dachten wir halt, das muss so sein. Da haben wir uns ja schon gefreut bei Baldur's Gate, wenn man über die Landschaft marschiert und dann wird die halt langsam kreisförmig aufgedeckt, wo man halt schon war. Ne? Mhm. So dieses Karte aufdecken. Und das musst du nämlich auch wieder machen. Du musst die ganze Karte ablatschen, damit du wirklich alles findest und so. Und das bist du heute nicht mehr gewohnt. Ich meine, schau dir mal einen Mass Effect an, wie gestreamlined da diese ganze Bedienung ist, obwohl es ja im Grunde immer noch ein Rollenspiel ist. Das ist einfach nicht mehr vergleichbar mit so einem alten Baldur's Gate. Das ist halt das, wenn du dir das runterlädst als alter Mann, als alter Sack, als Veteran, der ich auch bin, dann hast du erstmal so eine gewisse Nostalgie-Faszination, klar. Ah, so war das damals, ja, und da ist ja wieder die Imoen, diese vorlaute Göre, ja, lustig, diese Sprüche wieder. Und nach einer Stunde oder sowas ist der Lack halt echt ab. Und dann merkst du halt, es ist schon völlig zu Recht alt. Also man hätte es in Frieden ruhen lassen sollen und nicht unbedingt jetzt exhumieren und nochmal aufs iPad zerren.
Okay, also das ist ja dann schon eine ganz klassische Absage. Jetzt ist es vergleichsweise teuer. Also 8,99 Euro kostet es gerade im App Store.
Das ist ein Schummelpreis, denn es kostet 8,99 Euro. Aber du willst ja vielleicht auch noch die beiden Charaktere Nira und Dorn dazu kaufen für je 2,69 Euro und dann auch vielleicht die zusätzlichen Porträts, die es da gibt. Und schwuppdiwupp bist du bei 17 Euro und dann kostet es halt ungefähr so viel wie die PC-Fassung.
Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass da noch über In-App irgendwas geht. Ich dachte dann, für 8,99 Euro kriegt man dann das alles.
Und das wäre ja Tricks der Mobile-Entwickler.
Ja, ja, da sitzen genau solche Leute wie du, so Mobile, genau. Die sagen dann, sitzen in Strategie-Meetings und sagen dann so, ja Leute, hier, da müssen wir einen billigen Einstiegspreis und da müssen wir alles über In-App-Purchase und wir müssen auch das, was die Leute wirklich haben wollen und wo sie dann gar keine Chance haben und auf jeden Fall auf Ja klicken müssen, wenn sie das.
Genau, für was können wir denn was verlangen?
Genau, ja. Nee, aber das ist ja wirklich eigentlich für ein, jetzt unabhängig, ob man jetzt die In-Apps noch mit dazu zählt oder nicht, aber es ist für ein iOS-Spiel oder für ein App-Store, da ist man ja ein ganz anderes Preisniveau gewohnt. Da guckt man ja schon mal zweimal hin, wenn man schon irgendwie 2,99 zahlen muss und ja. Oder jetzt 3,50, was jetzt nach den neuen Preisen kostet, wo man sagt, eigentlich ist das für ein PC-Spiel und gerade für ein Baldur's Gate, was ja wirklich hunderte Stunden Spielinhalte bildet, eigentlich für dieses klassische Value for Money ist das ja eigentlich relativ wenig, wenn man es so betrachtet.
Ja, aber so, das ist halt wieder mal diese typische App-Economy. Du siehst das natürlich immer im Vergleich mit dem, was du rundum hast. Mhm. Und dann hast du halt daneben ein Infinity Blade 2, das halt fantastisch aussieht und nicht so grausig pixelig wie halt Baldur's Gate auf Retina-iPads. Und das kostet halt dann auch bloß 3,99 meinetwegen. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein Need for Speed, das total cool aussieht und im lauter moderne Spiele und auch große Namen. Und dann wird es halt wirklich so echt jetzt, ich soll für das Ding, was ich auch in irgendeiner BioWare-Spielesammlung oder bei Good Old Games oder sonst wo für einen halben Euro kriegt, da jetzt 8,89 rauslatzen, das ist halt echt schwierig. Also ich weiß auch nicht, ob die jetzt so, also das Kalkül dieser Leute ist ja ein bisschen, sie aktivieren jetzt so viele Veteranen, die einfach das unbedingt jetzt mit dabei haben wollen und eben wieder zurück in die Vergangenheit reisen, dass sich das rentiert, denn die zahlen halt vielleicht die 8,89, was ja stimmt, habe ich ja auch gemacht. Hm. Aber ob das dann so viele sind und ob der es kommt noch ein Passwort, der Longtail, also ob das auf lange Sicht dann auch so funktioniert, das wage ich mal schwer zu bezweifeln. Und vor allem, ob es dann auch beim Baldur's Gate 2 funktioniert, wo dann jeder schon weiß, was ihn erwartet.
Okay, ist denn das jetzt, also du hast mir jetzt gerade auf die Idee gebracht, das neue Wasteland. Mhm. Könnte das sowas sein, wo wir dann vielleicht in einem Jahr oder wann, ich weiß nicht, wann das rauskommt, drüber reden und sagen, ach herrje, da sind sie ganz schön auf die Fresse geflogen. Das klar, beim Kickstarter, als das dann kam, war die Euphorie groß und alle wollten dabei sein und ja, endlich wieder so ein altes Spiel und endlich mal dieses nicht vercasualte, sondern mal richtiges Hardcore Strategie, Rollenspiel wieder. Und dann im Nachhinein stellt man fest, ach, eigentlich ist das dann doch nicht so toll. Und könnte das jetzt das erste Anzeichen dafür sein? Also der erste Warnhinweis vielleicht?
Ja, wobei ich gerade bei Wasteland habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die das schlauer angehen. Denn was jetzt bei Baldur's Gate ja passiert, ist es wirklich so, dass es nahezu 1:1 die alte Bedienung, das alte Spiel halt. Und bei Wasteland habe ich ja schon ein bisschen die Hoffnung, das sind jetzt Leute, die zwischendrin auch mal andere Spiele gemacht haben und die sich offenbar ja auch umschauen, sonst würden sie gar nicht auf die Idee kommen, sowas mit Kickstarter zu finanzieren. Und ich glaube schon, dass die da vielleicht ein bisschen mehr Liebe reinstecken und wenn schon nicht in der Komplexität, dann zumindest in der Bedienung das Ganze ein bisschen streamlinen und ein bisschen auf den modernen Geschmack abstimmen. Aber das ist natürlich ein Problem, wobei die natürlich mit dem Kickstarter schon diesem großen Brocken Anschubfinanzierung aus dem Weg gegangen sind. Also die Baldur's Gate-Leute, die müssen jetzt erstmal hoffen, dass sie überhaupt ihre Kosten reinkriegen. Und bei dem Kickstarter-Projekt ist es natürlich schon ein bisschen abgepuffert, weil man einfach schon seine Bäcker hat, die halt garantiert schon gezahlt haben.
Genau, also die kann man ja gar nicht mehr vergraulen, weil die haben ja schon gezahlt. Also ja, stimmt, das ist natürlich ein valides Argument, ja. Gut, dann ist es schwierig, jetzt hier irgendwie ein Fazit zu ziehen, weil eigentlich kann man es nicht wirklich empfehlen. Vielleicht dann, wenn man es wirklich nachholen will, und ich glaube, das sind die einzigen zwei Gruppen wahrscheinlich, Leute, die da nochmal kurzfristig so einen Retro-Charme spüren wollen, weil sie sich zurückerinnern wollen, weil sie es eben früher gespielt haben. Obwohl du jetzt ja auch gesagt hast, das ist nach einer Stunde verpufft der Effekt.
Ja, wobei ich weiß, ich habe es jetzt noch nicht gelöscht von meinem iPad. Ich habe es jetzt schon noch drauf. Das ist jetzt so in der, wenn ich mal Zeit habe, Phase. So, weißt schon, Weihnachtsurlaub oder sowas. Da schaue ich es mir dann vielleicht schon noch mal an. Aber tatsächlich, wenn ich es jetzt wirklich kaufen müsste für 8,89, ich würde es nicht tun. Ich würde einfach mal warten, bis es vielleicht im Angebot ist oder irgendwie so.
Also so ein App-Store-Sale, falls genau. Es das auch irgendwie mal gibt, so wie bei Steam, wo es dann einfach mal so...
Oder Electronic Arts macht das ganz oft auch und so, ja.
Also, ja, kann man denn die PC-Version dann mehr empfehlen?
Ja, da hast du zumindest das Spiel in seiner natürlichen Umgebung, wie man so schön sagt. Das macht schon, ja, genau, es macht schon ein bisschen handsamer und ein bisschen zugänglicher, aber auch da ist es ja schon so, richtig aufgehübscht wurde es ja nicht. Das sieht halt immer noch ganz schön pixelig aus, aber es ist halt komfortabler, als wenn du dein altes Baldur's Gate aus dem Regal ziehst und damit Mods wieder ein bisschen aufpäppelst, was ja auch gehen würde, was vielleicht die kostengünstigere Variante wäre. Ne? Also aber tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt noch viel auf PC spielen würde und einen spieltauglichen PC hätte, würde ich es wahrscheinlich eher auf dem PC spielen als auf dem iPad, ja.
Okay, ja. Ein schönes Schlusswort. Wunderbar, Markus, dann danke ich dir, dass du zu Gast warst.
Immer gerne, klar.
Einen schönen Tag und genau, noch zum Abschluss, dir kann man als Karkbier auf Twitter folgen.
Oh, bitte gerne, ja.
Also wer das noch nicht macht, auf jeden Fall machen. Da gibt es immer lustige Bilder von Autounfällen und
ähnlichem. Mahlzeiten auch, sehr viele.
Mahlzeiten, genau. Ja, also da dann folgen und genau, würde mich freuen, dich mal bald wieder begrüßen zu dürfen.
Wir finden schon wieder ein Thema, klar.
Auf jeden Fall. Ciao.
Gut, bis dann, ciao.